Ja, einen schönen guten Morgen auch meinerseits. Und ich möchte heute ein bisschen anschauen mit euch zusammen, was vor dieser Jahreslosung, vor dem, was da die Hagar erlebt hat in der Wüste. Und wenn ich später nochmal Gelegenheit habe, dann möchte ich mit euch anschauen, was nachher passiert ist. Weil es ist voll interessant, weiterzulesen und zu sehen, was nach dem Ereignis mit der Hagar passiert ist, weil sie wird nachher zum zweiten Mal, kann man so sagen, in die Wüste geschickt und auch da ist es genial zu sehen, wie Gott sich wieder um die Hagar und um ihren Sohn Ismael, den sie mitnimmt in die Wüste, kümmert. Es ist wunderbar zu sehen, wie Gott auf uns schaut, wie er sich um jeden einzelnen von uns kümmert. Es ist wunderbar zu sehen, dass Gott niemanden vergisst. Und heute wollen wir das anschauen und sehen, wie Gott mit unseren menschlichen Versagen, Fehlern, Unglauben und Zweifeln umgeht. Wie souverän und genial er umgeht mit unserem Versagen, das uns oft niederdrückt und fertig machen will. Aber Gott hat nicht so viele Probleme oder hat keine Probleme mit unseren Fehlern. Und unserem Versagen. Wir schauen kurz die Bedeutung der Namen an. Abraham und Sarah haben ja später nach der Geburt von Isaac einen anderen Namen gekriegt. Erster hat der Abraham geheißen, das heißt erhabener Vater. Und später Abraham mit dem H drin. Vater einer Menge. Vater von vielen. Das hat eine große Bedeutung. Wir wissen ja um die Verheißung, die Abraham gegeben worden ist. Sarai hat sie erster geheißen, die Frau von Abraham, heißt die Vornehme und Sarah heißt die Herrscherin oder die Herrin. Und Hagar ist auch sehr bezeichnend, trifft voll auf sie zu, die Wandernde oder die Flüchtende oder Flüchtling. Sehr interessant. Erster Gedanke, wir schauen uns Abrahams Glaube an. Der Glaube vom Abraham, der Vater des Glaubens, wie er auch genannt wird, ist ein großes, großes Vorbild für uns. Und wir lesen aus dem 1. Mose 15 die ersten 6 Verse. Eben, das ist das, was vorher passiert ist. Nach diesen Ereignissen erging das Wort des Herrn in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild, dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham antwortete, Herr, mein Herr, was willst du mir schon geben? Ich gehe doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Und Abraham sagte, du hast mir ja keine Nachkommen gegeben, also wird mich mein Haussklave beerben. Da erging das Wort des Herrn an ihn, nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Und Gott führte Abraham hinaus und sah, sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und ich habe mir leider so gedacht, Klammer auf, Klammer zu, damals hat es keine Lichtverschmutzung gegeben. Wie viele Sterne wird der Abraham wohl gesehen haben? Unglaublich, oder? Und so groß werden, zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Das Leben von Abraham war bis auf wenige Ausnahmen von einem tiefen Gottvertrauen geprägt. Die Bibel spricht ohne Beschönigung, das finde ich immer wieder faszinierend und so ermutigend, die Bibel spricht ohne Beschönigung, ganz nüchtern, ohne zu dramatisieren, spricht sie über die Fehler und die Zweifel und das Versagen unserer großen Glaubenshelden. Wir könnten noch eine ganze Reihe von großen Männern Gottes aufzählen. David hat Ehebruch begangen, hat Mord begangen Und trotzdem sagt Gott, ein Mann nach meinem Herzen. Weil er David demütig war und zu seinen Fehlern gestanden ist. Was er getan hat. Und ich finde es einfach ermutigend, wenn wir unsere großen Vorbilder aus der Bibel sehen. Sie waren Menschen wie du und ich. Sie haben Fehler gehabt, sie haben versagt, sie waren müde, sie haben Angst gehabt. Und zu sehen, wie Gott mit den Schwächen und Fehlern umgeht, auch gerade in dieser Geschichte, das ist einfach ermutigend. Diese Geschichten können unseren Glauben festigen, sie können uns stärken, sie können uns helfen, wieder aufzustehen und weiterzugehen. Zweitens, zweiter Gedanke, Abrahams Zweifel. Kapitel 16, die ersten 4 Verse. Sarai, Abrahams Frau, hatte ihm keine Kinder geboren. Sie hatte aber eine ägyptische Magd namens Hagar. Sarai sagte zu Abraham, der Herr hat mir Kinder versagt. Geh zu meiner Magd, vielleicht komme ich durch sie zu einem Sohn. Abraham hörte auf sie. Sarai, Abrahams Frau, nahm also die Ägypterin Hagar ihre Magd. 10 Jahre, nachdem sie sich Abraham in Kanaan niedergelassen hatte, und gab sie ihrem Mann Abraham zur Frau. Er ging zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, verlor die Herrin bei ihr an Achtung. Dieser Text wirft viele Fragen auf. Ließ sich Abraham zu viel von der damaligen Kultur beeinflussen, in der es durchaus üblich war, dass die Kinder der Sklavinnen ihren Herren gehörten? Wir sind viel mehr von unserer Kultur beeinflusst, als uns lieb ist, als wir meinen. Das ist gerade in der heutigen Zeit wirklich ein Problem für uns Christen. Und da brauchen wir ganz dringend, glaube ich, Gottes Hilfe, um in dieser Wirrwarr und Durcheinander, auch was Glaubensrichtungen und Meinungen anbelangt, brauchen wir ganz dringend von Gott Hilfe, Korrektur und Unterscheidungsvermögen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber genauso auch den Mut, wenn wir Gottes Willen verstanden haben, dass wir den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen. Auf jeden Fall hat sich da scheinbar Abraham, da hat er Zweifel gehabt, da kam er in Krise. Und das ist auch mehr als verständlich, wenn wir daran denken, Jahr um Jahr ist vergangen, Jahrzehnte. Abraham war am Schluss 100 Jahre alt und Sarah 90. Das ist so schwer auszuhalten. Also wenn ich mich da hineinversetze, Gott schweigt einfach. Es geschieht einfach nichts. Die zweite Frage, die ich mir so gestellt habe, wollten Abraham und Sarah eben in diesem Warten, in diesem auch ungeduldig werden und unruhig werden. Ja, wann kommt denn dieses Kind, wann kommt denn dieser verheißene Sohn? Wollten sie irgendwie Gott etwas nachhelfen? Im Erfüllen seiner Verheißung? Gedacht, ja, wir müssen ja auch unseren Teil dazu tun. Das denke ich mir ja sehr oft. Wir lehren zwar, dass wir aus Gnade leben, aus Gnade gerettet sind, aber wie oft sind wir doch sehr werke- und leistungsorientiert, mehr als es vielleicht gut ist und nötig ist. Aber ich befürchte oder ich denke mir, das könnte sein, dass sie Gott einfach, dass sie die Geduld verloren haben, was ich sehr gut verstehen kann. Aber dieser Zweifel, dieser Ungehorsam von Abraham, das kann natürlich nicht gut gehen, das ist klar. Dieser Zweifel führte zu Ungehorsam, führte zu einer Handlung, die einfach eigentlich ein Missbrauch war von dieser Magd. Sie haben Hagar missbraucht. Nennen wir die Sache beim Namen. Das bringt Unruhe, Streit, Unrecht und Diskriminierung. Das lesen wir in Vers 5 und 6. Da sagte Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das ich erfahre, komme auf dich. Ich habe dir meine Magd überlassen. Kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, so verliere ich schon an Achtung bei ihr. Der Herr entscheidet zwischen mir und dir. Abraham entgegnete Sarai: Hier ist deine Magd, sie ist in deiner Hand. Tu mit ihr, was du willst. Da behandelte Sarai sie so hart, dass ihr Hagar davonlief. Eine Tragödie, eine menschliche Tragödie von unserem großen Vorbild, von unserem großen Vater Abraham, wie man so sagt. Ja. Oh, ich wünsche mir so sehr für mich selber und für uns, dass Gott uns Geduld gibt, dass wir keine eigenen Wege gehen und nicht selber Sachen unternehmen und planen und Entscheidungen treffen, die wir letzten Endes bereuen. Möge Gott uns Geduld geben, uns erfüllen mit Geduld. Ich bete manchmal: Herr, gib mir Geduld, aber sofort. Merkt, da kommt die Ungeduld durch. Sofort, ich will Geduld, aber sofort. Aber Gott führt uns eben in Schwierigkeiten, in Situationen rein, wo wir eben Geduld lernen. Wir können es nur lernen, wenn wir warten und ausharren. Ja. Und das, da möchte ich auch ganz ehrlich euch das bekennen. Eines meiner größten Schwächen, fragt meine Frau und meine Kinder, meine größten Schwächen, sie sind jetzt da draußen beim Kiko, das ist gut, eine meiner größten Schwächen ist meine Ungeduld. Ich bin ungeduldig. Dazu kommen noch andere Fehler und andere Mängel, unter denen ich mehr oder weniger leide. Aber ich bin immer wieder, und das bin ich auch am Lernen, man lernt ja nie aus, auch wenn man schon gegen die 70 zugeht, aber ich bin immer wieder neu einfach positiv überrascht, wie gut Gott mit meinen Schwächen umgehen kann. Halleluja. Wie gut kann Gott mit meinen Schwächen umgehen? Wow, das ist so toll. So auch hier in dieser Geschichte, wie Gott souverän umgeht mit Abraham, Sarah und mit der Hagar. Das ist so ermutigend. Dritter Gedanke: Gottes Liebe sucht und findet immer. Gottes Liebe rettet und gibt Zukunft und Hoffnung. Wir lesen im Vers 7. Der Engel, also jetzt ist Hagar abgehauen, weggegangen in die Wüste. Absolute Hoffnungslosigkeit. In die Wüste geht man nur, um zu verdursten. Hagar ist in der Wüste. Und jetzt kommt dieser geniale Vers. Das fängt ja hier schon an. Man muss ja die Bibel immer im Zusammenhang lesen, oder? Der Engel des Herrn fand Hagar an einer Quelle in der Wüste. An der Quelle auf dem Weg nach Schur. Der Engel des Herrn fand Hagar. Hagar hat nicht nach Gott gesucht. Sie hat vielleicht schon vom Abraham und von der Sarah einiges mitbekommen. Aber wahrscheinlich, ob das hilfreich war, vor allem nach dem, was jetzt da mit ihr passiert ist. Aber trotz, wie gesagt, unseren Fehlern und Versagen, Gott geht weiter mit uns. Er führt, er redet, er offenbart sich. Und ich finde das genial. Der Engel des Herrn fand Hagar. Der Engel des Herrn findet dich, Gott findet dich, er weiß, wie es dir geht. In Römer 10, Vers 20 zitiert Paulus eine Stelle aus dem Jesaja. Da steht: Ich ließ mich finden von denen, die nicht nach mir fragten. Das finde ich so eine ermutigende Bibelstelle. Ich ließ mich finden von denen, die nicht nach mir fragten. Und in 2. Chroniker 16, Vers 9 steht: Die Augen des Herrn schweifen über die ganze Erde, um denen ein starker Helfer zu sein, die mit ungeteiltem Herzen zu ihm halten. Das ist auch so ein starker Vers. Gottes Augen gehen von Tür zu Tür, von Haus zu Haus, von Herzenstür zu Herzenstür. Sie suchen und sie finden. sie finden. Da kann man nur staunen über die tiefe Liebe Gottes, die das Verlorene sucht und nicht nur sucht, sondern eben auch findet. Und ich finde für mich, die ich die Gabe der Evangelisation habe, die ich leide, wenn ich die Menschen sehe, die gleichgültig sind, dann ist das für mich eine mega Ermutigung. Gott sucht das Verlorene und er findet es. Wenn wir denken, es geschieht so wenig und unsere Gemeinde wächst nicht, wo sind die Neuen, die dazukommen? Wo sind Menschen, die Jesus annehmen, die umkehren, die verstehen, dass sie Jesus brauchen? Dann ist das so eine Ermutigung. Gott tut sein Werk auf jeden Fall in den Herzen der Menschen. Ganz im Verborgenen, wir wissen es nicht. Eines Tages werden wir staunen, wer noch alles mit uns im Himmel ist. Es werden viel mehr Menschen sein, als wir denken. Auf jeden Fall ist das ermutigend, dass der Engel des Herrn, dass Jesus, dass Gott Hagar einfach da so findet und da abholt. Das finde ich so stark. Eine Frau, die damals, in der damaligen Zeit, nicht viel wert war, eine Sklavin, eine Ägypterin, eine Ausländerin, ein Flüchtling, zu Unrecht geschwängert, eine absolut hoffnungslose Situation. Aber nicht für Gott. Nicht für Gott, überhaupt nicht. Es ist unglaublich, wie zärtlich, ja liebevoll und einfühlsam Gott mit Hagar umgeht. Ich finde das genial. Das kann man immer wieder durchlesen und immer wieder entdeckt man neue Sachen, die da passieren. Und was Gott aus dem Fehlverhalten von Abraham und Sarah macht, das finde ich auch eben, wie schon gesagt, Gott kann gut mit unseren Fehlern und Versagen umgehen. Gott hat immer einen Plan B bereit. Finde ich auch so eine coole Aussage. Das ist nicht von mir. Gott hat einen Plan B bereit. Oder vielleicht auch einen Plan C oder D. Ja, er sieht unsere Fehler. Er sieht, dass wir Umwege gehen und dass wir versuchen, selber irgendwie das Gute zu tun und seinen Willen. Ja, die Verheißungen irgendwie meinen es ja nur gut und so. Gott weiß das. Er sieht das. Und wer sagt denn, dass der Plan B schlechter ist als der Plan A? Bei Gott kann der Plan B vielleicht sogar besser sein als der Plan A, weil er auf unseren krummen Linien gerade schreiben kann. Genial, einfach genial. Vers 8. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr. Wir müssen da bewusst jetzt einiges auch übergehen. Einiges hat der Joel auch schon gesagt, horcht es eigentlich nochmal um. Da sprach der Engel des Herrn. Er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Woher kommst du und wohin gehst du? Eine gute Frage am Anfang eines neuen Jahres, finde ich. Hagar wusste ganz genau, woher sie kam. Ja? Da wollte sie nicht zurückgehen. Aber sie hatte keine Ahnung, wo ihr Weg hinging. Keine Ahnung, keine Ahnung. Wenn wir Gott kennen, wenn wir Gott lieben, wenn wir sein Wort kennen, dann wissen wir, dann dürfen wir wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Bei allen Fragen und Zweifeln und Suchen, aber diese großen Fragen, die sind geklärt für jeden, der Jesus nachfolgt. Wir gehen weiter. Jetzt sagt der Engel des Herrn etwas ganz Verrücktes irgendwie. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, geh zurück zu deiner Herrin und ertrag ihre harte Behandlung. Das wollte Hagar sicher nicht hören. Aber ich glaube, sie war schon so berührt und von Gott verändert, dass sie dazu bereit war. Und ich möchte uns auch ermutigen in dem neuen Jahr, gehorche Gott, tu seinen Willen, geh den Weg, wenn du vielleicht zu weit vorgeprescht bist, ungeduldig, vielleicht musst du ein paar Schritte zurückgehen. Wir sehen das zum Beispiel bei Elia auch. Gott sagt, geh zurück, wo du hergekommen bist. Vorwärtsrennen, wie das eben gerade in unserer heutigen Kultur und Zeit und immer mehr Leistung, mehr Bruttosozialprodukt und so. Vorsicht, Vorsicht. Vielleicht sagt Gott zu dir, bleib in dem, was du drinstehst. Harre aus, auch wenn es schwer ist. Gehorche Gott, auch wenn der Weg schwer ist. Bleib in Gottes Schule. Und was auch ermutigend oder was wichtig ist, die Umstände Hagars haben sich wahrscheinlich nicht sehr verändert. Es war immer noch schwierig für sie und wurde auch noch etwas schwieriger, wenn wir weiterlesen bei Abraham und Sarah. Aber durch Gottes Liebe wurde Hagar selbst so verändert, durch diese Begegnung mit Gott, durch das Angeschautwerden von Gott, dass sie Kraft und Mut bekam, weiterhin im Dienste von Abraham und Sarah zu stehen. Gott will dich verändern. Die Umstände kann er auch verändern. Aber manchmal sind die Umstände nicht einfach, aber Gott will dich verändern und dir die Kraft geben, den Mut einfach da auszuharren. Er ist mit dir. Er wird dir die Kraft geben. Und vor allem bekam Hagar auch Hoffnung und Verheißung für eine großartige Zukunft. Wohin geht ihr Weg? Das hat sie dann auch gehört. Weil Gott sagt zu ihr im Vers 10, der Engel des Herrn sprach zu ihr, deine Nachkommen will ich so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Das hat der Gott zum Abraham gesagt, in Bezug auf Isaak. Und jetzt sagt er das auch. Und daraus ist ein großes Volk, sind Völker entstanden. Und das Wort Ismael lässt schon etwas anklingen, um wen es da gehen könnte. Wir kommen zu Vers 13, zum Vers der Jahreslosung. Da nannte sie den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi, Gott, der nach mir schaut. Sie sagte nämlich, habe ich hier nicht nach dem geschaut, der nach mir schaut? Finde ich diese Kombination, das ist da übrigens die Einheitsübersetzung, finde ich sehr gut übersetzt. Da nannte sie den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi, Gott, der nach mir schaut. Sie sagte nämlich, habe ich hier nicht nach dem geschaut, der zuerst nach mir schaut. Gott schaut uns an und wir können den Blick erwidern, einen freundlichen Blick erwidern wir gerne. Wenn jemand uns böse anschaut, dann weichen wir aus. Sie hat gern diesen Blick erwidert. Mit Glaube, denke ich, mit Hingabe, mit ja, ich will diesen Weg gehen, ich will an diesen Gott glauben. So wie Gott auf Hagar geschaut hat, sich liebevoll um sie gekümmert hat, so schaut Gott auch auf dich. Mit was für Lasten, Sorgen und Nöten und Freuden du heute Morgen auch immer gekommen bist. Er tut das Gleiche, er will das Gleiche tun, was er mit Hagar getan hat. Das will er auch mit dir tun. Er nimmt dich an, wie du bist, ohne Vorwürfe. Ohne dich klein zu machen und dich zu kritisieren. Er nimmt dich an, wie du bist, aber er lässt dich nicht, wie du bist. Wenn du ihm stillhaltest, wenn du Geduld hast, wenn du in seiner Schule bleibst, zu deinen Fehlern stehst, dann wird er dich verändern. Sein liebevoller Blick wird dich für immer zu einem anderen Menschen machen, zu einem besseren Menschen machen. Er wird dich zu deinem Besten verändern. Und vor allem zu seiner Ehre. Und auch nicht in dem Sinne von dem alten Kinderlied, das einige meiner Generation noch kennen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Dieses Lied, das uns als Kindern eher Angst gemacht hat. Kennt jemand dieses Kinderlied noch? Pass auf, kleines Auge, was du siehst, ja? Da hat man irgendwie ein bisschen strenge Eltern, streng aufgewachsen, Nachkriegsgeneration. Das hat schon einen Einfluss gehabt, dass man so ein falsches Gottesbild bekommen hat. Ja? Aber so ist es nicht. Gott sieht uns liebevoll an. Und seine Korrektur ist liebevoll. Kann schmerzlich sein, aber es ist liebevoll. Gott will dir keine Angst machen. Er will dich nicht versklaven und knechten. Nein, im Gegenteil, er will dich froh und frei machen. Dazu braucht er gerade auch Schwierigkeiten und Herausforderungen, wie bei Abraham, Sarah und Hagar. Und wie schon gesagt, Gott kann sehr gut mit unseren Fehlern und Versagen umgehen. Ich bete noch. O Herr Jesus, ich will dir danken, dass du im Alten Testament als Engel des Herrn aufgetreten bist. Wir beten dir, dass du uns heute Morgen sagst, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will dir danken, ich will dich loben, ich will dich preisen und um deinen Segen bitten, dass du uns korrigierst, wenn wir falsche Vorstellungen von dir haben, dass wir dich wirklich als liebevollen Vater sehen, der uns weiterführt, der uns segnet, der uns neu druckt. Mögest du uns Geduld schenken, auf die zu warten und nicht selber die Sachen in die Hand zu nehmen, sondern zu warten, bis du Antwort gibst, bis du Führung gibst. Zeig uns, was unser Teil ist und lass uns getrost einen Teil dir überlassen. Du bist der große Chef. Chefsache. Herr, ich will dich bitten um deinen Segen für jeden Einzelnen von uns. Du kennst uns, du hast es uns gehört. Und ich bitte einfach, dass du weiterhin durch dieses Wort und diese Geschichten, die uns in diesem Jahr beschäftigen, dass du weiterhin zu uns redest. Herr, ich will dich loben und ich will dich preisen und dir danken. Amen. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe mir so eine Schiene, vor ein paar Jahren habe ich so eine Schiene Geburtstagskarte von lieben Freunden bekommen. Und da steht etwas drin, mit dem möchte ich eigentlich abschließen. Gute Wünsche für ein neues Lebensjahr. Jeder neue Tag soll dir sagen, Gott ist da. Er verliert dich nicht aus den Augen. An jedem Tag darfst du wissen, Gott ist größer. Er hat immer einen Weg für dich. Für jeden Tag gilt, Gott versteht. Er weiß, was dich beschäftigt und bewegt. Tag für Tag steht fest, Gott hört. Er hat immer ein offenes Herz für dich. Über jeden Tag steht, Gott trägt, du darfst loslassen und vertrauen. Jeder Tag sagt uns, Gott liebt. In seinen Augen bist du wertvoll. Amen.